verschiedene Lebensgeschichten. Sollen wir mal in eine rein?
Ja, sehr.
Hören. Ist es die erste, die du beschreibst? Oder?
Es ist die erste. Das ist die Geschichte von einer Begine. Weiß Gott, es kann nicht anders sein. Ich will es wagen. Gertrud von Ortenberg, ein Beginenleben. Als Gertrud am Sarg ihres Mannes steht, ist ihr mehr nach Lachen als nach Weinen zumute. Ihre Schwester mahnt, sie solle doch wenigstens etwas Trauer zeigen, schon wegen der Leute, die zum Begräbnis des Ritters gekommen sind. Aber Gertrud kann nur daran denken, dass sie jetzt frei ist. Endlich kann sie das Leben führen, nach dem sie sich immer gesehnt hat. Ein Leben voller Gnade, ganz der Liebe zu Gott hingegeben. Diesen Weg geht sie von nun an unbeirrbar. Gertrud von Ortenberg kommt in der Zeit zwischen 1275 und 1285 auf Burg Ortenberg über dem Kinzigtal zur Welt. Als Tochter eines Ritters. Als Kind erfährt Gertrud viel Grausames. Ihr Vater stirbt, als sie 7 Wochen alt ist, dann stirbt auch ihre Mutter. Ihre älteren Stiefgeschwister behandeln sie schlecht. Erst als ein Stiefbruder sich für sie einsetzt, bessert sich ihre Lage. Gertrud hat inzwischen die Sprache verloren und bleibt jahrelang stumm. Nur einer freundlichen Rittersfrau, die ihm das Spinnen beibringt, gelingt es, Zugang zu dem verstörten Kind zu finden, indem sie ihm von Jesus und seinem Leiden erzählt. Damit trifft sie einen Nerv. Gertrud vergeht vor Mitleid und vor Liebe zu dem gemarterten Erlöser. Sie kann gar nicht genug von den biblischen Geschichten bekommen. Ihre Spielgefährten sind die Dorfkinder, die im Burghof um Essen betteln. Ihnen bringt sie das Brot, das sie von der Tafel hat mitgehen lassen. Am liebsten bleibt sie für sich und übt fürs Kloster. Sie liest die Stundengebete und jede Woche alle 150 Psalmen, so wie es auch im Kloster Brauch ist. Doch der Eintritt in einen Konvent scheitert am Mangel einer Mitgift. Ihr Bruder hat das Erbe durchgebracht, für Gertrud ist nichts mehr übrig. Nach weltlichen Maßstäben hat Gertrud großes Glück. Es findet sich ein älterer, verwitweter Ritter, der sie auch ohne Mitgift zur Frau nimmt. Aber als Herrin einer Adelsburg ist Gertrud eine Fehlbesetzung. Glücklich ist sie nur in der Kirche. Gertrud ist gerade mit dem 4. Kind schwanger. Da stirbt Ritter Heinrich und hinterlässt ihr ein ansehnliches Vermögen. Zunächst zieht Gertrud mit ihren Kindern zu Schwester und Schwager auf die Schauenburg im Renchtal. Bei einem Besuch in Offenburg wird Gertrud von einem Weinkrampf befallen. Es zieht sie in die Stadt, dort möchte sie leben, als fromme Frau unter frommen Frauen. Der Jammer lässt sie nicht mehr los, bis sie ihr Vorhaben durchgesetzt hat. Ihrem Schwager fehlt jedes Verständnis für diese Entscheidung. Eine Witwe, noch dazu eine Schwangere, soll bei ihren Verwandten leben, wo sie hingehört. Sie zieht nicht einfach weg zu fremden Leuten, die nicht wissen, wer sie und wer der Vater ihres Kindes ist. Man wird sagen, das Kind, das du trägst, sei von einem Pfaffen oder Mönch. Aber Gertrud bleibt bei ihrem Entschluss. Weiß Gott, es kann nicht anders sein, ich will es wagen. Sie packt ihre Habe und ihre Kinder auf einen Karren und fährt nach Offenburg. Bei einer Begine wartet sie die Niederkunft ab und trägt als Zeichen ihres neuen Lebens Kleider aus grobem Leinen und den schwarzen Manteln der armen Schwestern, wie man die Beginen nennt, die es seit etwa 1290 in Offenburg gibt. Das kleine Haus, in dem Gertrud auch andere Beginen aufnimmt, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Franziskanerkirche. Von ihrer Kammer aus hört man den Gesang der Brüder. Zur Messe, die sie täglich besucht, zur Vesper, zur Beichte und zur Predigt, hat sie es nicht weit. In ihrem Häuschen gibt es einen Hof, einen Garten und einen Stall. Gertrud und ihre Gefährtin Heilke haben ihre eigenen Kammern und schlafen in einfachen Betten. Die Mägde im Haus nächtigen auf Strohsäcken, aber irgendwann findet Gertrud das nicht mehr in Ordnung. Sie besteht darauf, ebenfalls auf einem Strohsack zu schlafen und zieht sich dabei ein hartnäckiges Rückenleiden zu. Gertrud weigert sich auch, die Vorrechte einer Hausherrin weiterhin in Anspruch zu nehmen. Sie lässt sich nicht mehr bedienen und die Mägde sollen sie einfach mit Gertrud anreden. Arme Wöchnerinnen und alleinstehende Frauen mit Kindern suchen Zuflucht bei ihr, manchmal über viele Wochen. Ihre eigenen Kinder haben, so wie viele, das Kleinkindalter nicht überlebt. Jetzt versorgt Gertrud fremde Kinder, wäscht sie, bessert ihre zerschlissenen Kleider aus oder gibt ihnen neue. Die Kranken pflegt sie gesund. Einen aussätzigen Nachbarn, vor dem sich alle anderen ekeln, reicht sie das Essen. Gertrud pflegt auch die Kranken im neuen Andreas-Spital. Sie nimmt sich Zeit für Gespräche und ist sich auch nicht zu fein, verwanzte, stinkende Kleider und Betttücher auszuschütteln. Sie webt und spinnt um Lohn, unterrichtet Bürger- und Bauernkinder, auch wenn deren Eltern sie nicht dafür bezahlen können. Morgens kann Gertrud es kaum erwarten, bis man die Kirche aufschließt. Dann betet sie selbstvergessen, erlebt Ekstasen und Visionen. Also ich zitiere jetzt aus Gertruds Lebensgeschichte, die nach ihrem Tod aufgeschrieben wurde. In diesen Entzückungen wurde der Seele von Gott ein göttliches Licht gezeigt, in einem schnellen Verlauf, so geschwind wie ein Augenblick. Daraus schöpfte die Seele, wonach sie sich richten und halten sollte, in Gott, in einem geistlichen Leben. Wenn sie in diesem Zustand der Entzückung lag, wurde ihr Antlitz so ganz wonnevoll, wie eine blühende, liebliche Rose, weiß und rot. Und ihre Augen wurden wunderbar klar. Kein edler Vogel hat so leuchtende, klare Augen wie sie in diesem Zustand. Ihre Augen waren halb geöffnet und blicklos, und ihr Mund war so rot und schön und wohlgefällig anzusehen, dass Jungfrau Heilke eine rechte Freude beim Anblick ihres Angesichts empfand, wenn sie bei ihr saß und sie behütete, sodass niemand sie störte.
Woher hattest du denn die Geschichte von dieser Gertrud von
Ortenberg. Ja, ich glaube, die habe ich in so einem Sammelwerk über deutsche und niederländische geistliche Frauen gefunden. Es ist übrigens ein interessantes Kapitel, wo findet man diese Frauen alle? Ich hatte am Anfang wenige und dann, je mehr ich mich da reingekniet habe, da sind mir immer wieder neue über den Weg gelaufen und einige frühere von denen habe ich mich dann wieder getrennt, weil es mir auch immer ging, darum ging, so das etwas Zeittypische und Exemplarische darzustellen. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
Ich habe gefragt, wie du die Geschichte von ihr gefunden hast.
Okay.
Also wie du dazu kamst. Mhm.
Also mir war es
wichtig. Du hast gesagt im Buch und du hast immer mehr gefunden und hast dann die genommen, die am zeittypischsten. Mhm.
Also die Beginn sind ja sehr wichtig, weil im hohen Mittelalter, da gab es so eine so eine kirchliche Erneuerungsbewegung, also die Menschen waren so vom Ideal der Armut und der Nächstenliebe und in dieser Form der Christusnachfolge so beeindruckt, dass sehr viele in Kloster gingen und bei den Frauen war es dann so, also es gab viel mehr Frauen, die ins Kloster wollten, als es Klöster gab und dann 1215 beim Laterankonzil, da wurde dann die Gründung neuer Orden verboten, aber es war nicht nur so, dass die Frauen beginnen wurden, weil sie nicht in die Klöster kamen, sondern es gab eben auch viele Frauen, die wollten Gott in der Welt dienen und die haben sich dann zusammengetan sozusagen in religiösen Wohngemeinschaften, haben sich ihre Regeln selber gemacht, haben ihren Lebensunterhalt selber erarbeitet und aber auch dafür gesorgt, dass das Beten nicht zu kurz kam. Und was ganz interessant ist, also es entstand so eine Art alternative Lebensform außerhalb der für Frauen gebräuchlichen Institutionen von Ehe und Kloster, so ein geistliches Leben mitten in der Welt. Die Beginn haben das gemacht, was man heute Sozialarbeit nennt und was früher die sieben Werke der Barmherzigkeit geheißen hat. Also hungrige Speisen, durstige Tränken, nackte Bekleiden, in den Fremde beherbergen, Gefangene besuchen, Kranke pflegen, Tote bestatten. Also für Beginn war die Krankenpflege und die Totensorge sehr wichtig.
Also ich glaube, das hieß die Beginnen und Bäcker.
Begarden, die Männer hießen Begarden.
Und das war so eine alternative Bewegung eigentlich.
Das da. Kann man so sagen.
Und das war eigentlich kein anerkannter Orden, damit es richtig...
Nee, es war kein Orden, sondern es war
eine Lebensweise.
Es war eine Lebensform. Es war dann so, dass technisch betrachtet, es kam dann auch immer mal wieder zu Beginn Verfolgungen, weil diese Frauen der Kirche suspekt waren. Die sind dann formell so praktisch, haben sich einem Laienorden des heiligen Franziskus angeschlossen, waren also technisch betrachtet Drittordensschwestern, aber sie haben in der Welt gelebt, in ihren Häusern. Und
ab wann war das dann?
Das war dann so im 14. Jahrhundert.
Mhm. Weil es ist ja eigentlich auch ein bisschen gefährlich, sich als Frau und Frauen so einen eigenen Raum zu schaffen. Das war ja, weil du gesagt hast, die wurden auch verfolgt. Daran kann man das ja dann auch sehen. Das war, als diese Gertrud von Ortenberg Beginne wurde, war das schon so, dass die unter diesem Schutzmantel der Franziskaner standen oder war das noch etwas gefährlich in der Zeit?
Nee, also die Gertrud von Ortenberg und ihre Gefährtin Heilke, die haben sich dann eben auch dem Franziskanerorden angeschlossen, formell. Und die sind dann von Ortenburg nach Ortenberg, Verzeihung, von Offenburg, da haben wir in Offenburg gelebt, sind sie dann nach Straßburg, weil Straßburg eine sehr gute geistliche Infrastruktur hatte, viele Kirchen, viele Orden, viele prominente Prediger. Und die hatten dann so eine Art Zentrum, wo sich dann eben auch Frauen getroffen haben und sich über religiöse Themen ausgetauscht haben. Also
ein reges alternatives Leben.
Kann man so sagen, ja. Und dann in der Zeit gab es aber in Straßburg eine Beginenverfolgung.
Eine Beginenverfolgung?
Genau.
Von wem ausgehend?
Das war eigentlich so, dass die Beginen waren praktisch nur das Faustpfand. Es ging darum, die haben sich ihre Seelsorger selber rausgesucht, meistens eben im Franziskanerorden und die Pfarrgeistlichen, also die von der Gemeinde her zuständig gewesen wären, die sahen sich dann quasi um ihre Arbeit gebracht. Also es war so eine Art geistlicher Futterneid. Mhm. Und die haben dann auf den Straßburger Bischof eingewirkt. Also das sei doch nicht in Ordnung. Und ja, der Bischof, der musste dann was tun. Und dann hat er eben die Beginen verboten, die umhergezogen sind und gepredigt haben und gebettelt haben. Aber die Beginen, die eben in ihren Häusern lebten, sesshaft waren, die hat er weiterhin geduldet. Und
die Gertrud lebte ja in einem Haus mit ihrer. Mhm. Und du hast gesagt, die haben sich dem Franziskanerorden angeschlossen. War das denn so problemlos? Also die Franziskaner, haben die so problemlos akzeptiert? Diese Beginen, die sind ja nochmal eine extra Gemeinschaft.
Ja, das war so. Also es gab vom Franziskanerorden den ersten Orden für die Männer, den zweiten Orden für die Frauen, das waren die Klarissen. Und dann gab es den sogenannten dritten Orden, wie bei anderen Orden auch, das waren dann die Laien. Also die hatten keine geistlichen Weihen und die haben auch, glaube ich, kein ewiges Gelübde abgelegt. Aber sie waren quasi so unterm Dach des Ordens, waren da angeschlossen, angegliedert.
Okay. Sie waren quasi so der soziale Flügel des Ordens.
So kann man sagen, ja. Weil eben auch die Klarissen lebten in Klausur. Also Frauenkloster war bis weit in die frühe Neuzeit überhaupt nur als Klausur denkbar.
Mhm. Also die Beginen waren im Prinzip etwas Prekäres, Revolutionäres.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, die Theologen haben ja das Wort Gottes gepachtet gehabt und die haben den Frauen, die eben nicht so gebildet waren oft und nicht auf Universitäten waren, haben die das auch gar nicht zugetraut, dass sie jetzt ihre eigenen religiösen Gedanken entwickeln könnten und fanden das dann ketzerisch oft.
Also ein weibliches Selbstbewusstsein, das sich da im spirituellen Bereich gebildet hat, das aber genauso suspekt war wie immer, wenn Frauen was Eigenes aufzogen haben.
Durchaus.